dass jeder, der sich an einer Tagung, wie da heißt, im Glauben gemeinsam unterwegs, als Referent, Gruppenleiter, Teilnehmer oder Mitgestalter der Gottesdienste irgendwie engagiert, mir Glaubensschwester bzw. Glaubensbruder. Als die Vorbereitungsgruppe bestehend aus dem Herrn Generalvikar, Herrn Porter, Marlisch Marcel und mir letztes Jahr bereits Thema und Kursform bestimmten, da ließen wir uns von folgenden drei Schwerpunkten führen. Erstens, der letztjährige Kurs der Laie im kirchlichen Dienst verbunden mit seiner Auswertung. Es war deutlich herauszuhören, dass das Miteinander von Priester und Laien vermehrt gefördert werden soll. Dass entsprechende Fortbildungskurse jeweils ein geschlossenes Ganzes und nicht als ein Kommen und Gehen zu gestalten sein. Dass die Gruppenarbeit nicht bloß als thematische Verarbeitungsform, sondern ebenso als ein Ort der Begegnung zu tätigen sei. Und viertens, dass vermehrt die Situation des Oberwallis und das persönliche Glaubenszeugnis eingebracht werde. Der zweite Schwerpunkt. Der Deutsche Katechetische Kongress in Freiburg im Breisgau vom Jahr 1983 mit dem Thema Miteinander Glauben lernen. Die Erfahrung dieses Kongresses, der übrigens auch von hier anwesenden Teilnehmern besucht wurde, haben sehr stark das Konzept unserer drei Tage geprägt. Die Deutschen haben es damals gewagt, einen Kongress mit 3000 Teilnehmern ohne Starreferenten zu gestalten. Für sie hieß das eindeutig über den eigenen Schatten springen. Das haben die Verantwortlichen damals offen zugegeben. Hören wir, was eine Teilnehmerin sagte, die mit großem Vorbehalten zum Kongress kam, aber plötzlich merkte, dass sie mittendrin war. Sie hat Folgendes gesagt: Vor 10 Jahren hätten die Veranstalter uns kluge Professoren vorgesetzt, die uns gesagt hätten, was wir tun müssen. Jetzt wurden wir aufgefordert, selber herauszufinden, worauf es ankommt und wie es zugehen soll bei der Weitergabe des Glaubens. Dieses Zeugnis sagt viel aus. Der dritte Schwerpunkt war und ist die Überzeugung dieser kleinen Vorbereitungsgruppe, dass wir mit im Glauben gemeinsam unterwegs genau dort sind, wo Gott uns begleiten kann. Wir haben es gestern in dieser Meditation wieder neu hören dürfen. Und die Kirche, die Gemeinde der Glaubenden schlechthin, ruft uns immer wieder in Erinnerung, dass das persönliche Miteinander im Glauben unterwegs sein der beste Ort der Glaubensentfaltung ist. Ich zitiere aus dem Schreiben von Papst Paul VI, Evangelium Nuntiandi, Kapitel 46. Darum bleibt neben dieser Verkündigung des Evangeliums, damit sind gemeint Predigt, Katechese, Massenmedien und so fort, darum bleibt neben dieser Verkündigung des Evangeliums in umfassendster Weise die andere Form seiner Vermittlung, nämlich von Person zu Person, weiterhin gültig und bedeutsam. Der Herr hat sich ihr oft bedient. Seine Gespräche mit Nikodemus, Zachäus, der Samariterin, Simon dem Pharisäer, den Emmaus-Jüngern und anderen bezeugen es. Dasselbe sehen wir bei den Aposteln. Und dann diese Frage: Wird es im Grunde je eine andere Form der Mitteilung des Evangeliums geben als die, in der man einem anderen seine eigene Glaubenserfahrung mitteilt? Aus diesen drei Schwerpunkten heraus, nämlich der letztjährige Kurs und dessen Evaluation, der Katechismus, Katechetische Kongress in Freiburg und unsere persönliche Überzeugung haben dieses Programm gestaltet. Heute, Montag, ist der Schwerpunkt gesetzt im Austausch unseres eigenen Glaubensweges und mit der Suche nach Möglichkeiten, einander in der Pfarrei den Glauben mitzuteilen. Morgen werden wir gemeinsam einen Blick in die kaumilische Gemeinde werfen und am Mittwoch versuchen wir, anhand unserer Gespräche dieser zwei Tage ein Memorandum zu verfassen für unsere Pfarreien. Zum Heute. Wir werden eben gleich ein Glaubenszeugnis hören. Anschließend halten wir Pause und nach der Pause werden wir uns hier zusammenfinden, um uns in Gruppen einzuteilen. Dann werden wir noch vormittags die Möglichkeit haben, einander unseren Glaubensweg mitzuteilen. Am Nachmittag werden wir wieder in den Gruppen dann versuchen, Orte zu finden, wo und wie in den Gemeinden der Glaube der Gläubigen einander mitgeteilt werden kann. Nach dem Zvieri, 17.00 Uhr, bereiten wir uns nächtliche Wallfahrt, die dann 19.30 Uhr beginnt. Von hier weg zu Fuß über die Dreikönigskirche, die Alterssiedlung Altersheim Santa Maria, dann hin nach Lalden, wo wir diese Feier dann beschließen mit einer Eucharistiefeier. Und so hoffe ich auch zusammen mit den Gläubigen der Pfarrei Lalden. Der persönliche Glaube jedes Einzelnen von uns wird also Inhalt dieser Kurstage sein. Zusammen mit der Frage, wie können wir diesen Glauben auch in unserer Gemeinde zur Sprache bringen? So sind wir hier und werden zueinander reden statt übereinander. Wir werden miteinander statt nebeneinander glauben. Gerade darum haben wir keine Experten eingeladen. Wir haben keine Großen aus der theologischen Szene hierher beordert. Alle, die in diesen Tagen hier zu uns und mit uns reden, sind von uns, weil wir es selber sind. Wir selber sind Referenten und Hörer. Denn im Glauben gemeinsam unterwegs sind wir jedes an seinem Platz Experte und Spezialist. Die Katechetin, der Bischof, der Seminarist, das Pfarreiratsmitglied und der Pfarrer. Hinter dieser Feststellung steht unsere Zuversicht, dass sich gerade heute, morgen und übermorgen und immer wieder Emmaus ereignen. Wo Menschen bereit sind, ihren Glauben oder Unglauben, ihre Ängste und Sehnsüchte auszutauschen, da ist der Herr mitten unter uns. So kann es in diesen Tagen bei uns zu einem wunderbaren Sprechen und Hören kommen. Das auf alle Fälle wünsche ich uns in diesen Tagen. Und wir können gleich jetzt eine Probe unserer Hörbereitschaft machen. Herr Bischof, wir sind Ihnen zu großem Dank verpflichtet, dass Sie sich bereit erklärt haben, uns gleich zu Beginn unserer Tagung Ihr persönliches Glaubenszeugnis mitzuteilen. Sie machen uns damit Mut, aufeinander in diesen Tagen unseren eigenen Glaubensweg zu erzählen. Wir sind Ihnen aber auch sehr dankbar, dass Sie alle drei Tage mit uns diesen Glaubensweg gehen. Mögen diese Tage für Sie in Ihrem schweren Dienst in der Kirche Sitten und Schweiz zu einem Zeichen werden, dass Sie nicht allein unterwegs sind, sondern dass wir alle mit Ihnen gehen. Danke Ihnen.
Jeremias ist heute mein Lieblingsprophet. Nicht nur, weil er geweint hat, sondern auch, weil er diesen Satz im Namen des Heiligen Geistes geschrieben hat. Dein Wort, o Herr, war mir Glück und Herzensfreude. In Kapitel 15, Artikel 16. liebe Brüder und Schwestern, meine Freunde. Ich finde es schwierig, über meine persönlichen Erfahrungen eines gelebten Glaubens zu sprechen. Diese Zurückhaltung ist sicher von einer natürlichen Scham diktiert. Indessen, seit 10 Jahren, das heißt seit Beginn meiner Amtszeit als Bischof, möchte ich diese Zurückhaltung als falsche Scham bezeichnen. Denn von jenem Zeitpunkt an fühlte und fühle ich mich sogar immer mehr innerlich angetrieben, öffentlich zu sagen und auf andere sagen zu lassen, wie jeder für sich und ganz persönlich die intime Begegnung mit Christus erfahren hat. Es ist eine innere Kraft, die mich zum Zeugen macht. Bevor ich Bischof wurde, hatte ich wohl hier und dort den Hang verspürt, über meine persönliche Glaubenserfahrung Zeugnis abzulegen. Gelegenheit wurde, dazu wurde mir gegeben, wenn ich den Studenten oder Erwachsenen Exerzitien predigte. An dem Tag jedoch, da ich das Amt des Bischofs übernahm, änderte sich das. Es war nicht mehr nur sporadisch, sondern dauerhaft, dass ich die Neigung zum Zeugnis und die Aufforderung, den anderen gegenüber meine Erfahrungen und persönlichsten Begegnungen mit Christus mitzuteilen, verspürte. Dazu einige Beispiele. Es ist für mich eine echte Freude, wenn ich bei den wöchentlichen Pastoralbesuchen und den Besuchen in den Primar- und Orientierungsschulen mit den Schülern ins Gespräch komme. Ich will nicht vorher vorbereiten, was ich zu sagen habe. Ich will auch nicht vorher wissen, welche Fragen mir gestellt werden, sonst würden meine vorfabrizierten Antworten zu sehr den Stempel der Vernunft und des Argumentierens tragen. Ich lasse mir Fragen stellen, meine Antworten auch über die persönlichsten Ereignisse meines Lebens improvisiere ich. Meine Antworten sind so lebensnah und sie erlauben mir, ganz ungezwungen mein Herz sprechen zu lassen. Manche von Ihnen haben das schon erfahren können, wie ich zwanglos und froh den Schülern meine Erfahrungen mit Gott mitzuteilen gewagt habe. Ich tat dies bewusst, obwohl gewisse Schwierigkeiten auch sprachlicher Natur vorhanden waren. Ein anderes Beispiel. Ich stehe von Natur aus jeder außerordentlichen Gottesbeziehung skeptisch gegenüber. Als Naturwissenschaftler war ich den charismatischen Gruppen gegenüber eher allergisch. Heute aber, und das seit 10 Jahren, muss ich mir Mühe geben, um vorsichtig zu sein. Und um die nötige Zurückhaltung gegenüber den neuen geistigen Lebens- und Gebetsformen zu wahren, wie sie etwa die Pokolari oder die charismatische Erneuerung kennen. Ich bin in der Tat bei jedem Treffen mit diesen oder ähnlichen Gebetsgruppen tief beeindruckt von den spontanen Äußerungen und dem Austausch der Erfahrungen ihrer Beziehungen zu Gott. Jedes Mal erfahre ich dabei neue Freude und Frieden in meinem Inneren. Ich möchte bei dieser Gelegenheit gerne jenes Gefühl nennen, das sich wie ein roter Faden durch meine Glaubenserfahrung zieht. Es heißt Glück. Ich habe dieses Glück gekannt. und immer wieder und immer bewusster wieder erkannt und erfahren. Dabei habe ich nur zwei Dinge bedauert. Erstens, dass es mir nicht gelungen ist, dieses Glück ständig festzuhalten und zu pflegen, das ich in meinem Herzen erlebte. Und zweitens, dass ich nicht laut und nicht oft genug zu sagen wagte, wie glücklich ich bin. Ich möchte noch ein Wort zu diesem vertraulichen Aspekt des geistigen Zeugnisses beifügen, das Bedauern. Ich habe schon gesagt, dass ich es bedauere, meine geistige Zurückhaltung nicht schon früher und öfter als falsche Scham bezeichnet zu haben. Und wenn ich mir diese Bemerkung in freundschaftlicher und mitbrüderlicher Verbundenheit erlauben kann, ich möchte das Bedauern darüber hinausfügen, dass auch die Priester auf diesem Gebiet so zurückhaltend sind, dass sie so vernunftmäßig vorsichtig sind, sei es vor den Gläubigen, sei es untereinander, oder sei dies auch in Gegenwart des Bischofs. Und dass sie nicht so auftreten, als wären sie von dieser falschen Scham befreit, sondern dieser vielmehr, um sie zu überdecken, einen theologisch-wissenschaftlichen Anstrich geben. Ich möchte jedoch nicht falsch verstanden werden. Ich schätze die Theologen keineswegs gering. Ich habe sie als wahre Lehrmeister kennengelernt und als Heilige, die Freude ausstrahlen. Ich bin im Gegenteil eher davon überzeugt, dass Mittelmäßigkeit theologischer Kenntnisse dazu dient, die falsche Scham, die uns von persönlichem Glaubensbekenntnis abhält, zu lenken. Glück und Gehorsam. Diese beiden Begriffe, Glück und Gehorsam, stehen nicht unbedingt bei jedem im Vordergrund seiner Beziehungen zu Gott. In meinem Leben ist es jedoch so. Soweit ich mich zurückerinnern kann, hatte ich von früher Jugend an das Verlangen, Priester zu werden. Es war aber nie ein begeistertes Verlangen. Nie. So scheint es mir heute, nie war ich fähig gewesen zu sagen, ich will Priester werden. Außer selbstverständlich am Tage meiner Subdiakonatsweihe. Meine Neigung zum Priestertum war immer wieder widersprochen oder wenigstens in Frage gestellt durch alle jene Gründe, die jeden an seiner Berufung zweifeln lassen. Ist das Verlangen allein genügendes Zeichen? Ist die Lust, einen anderen Lebensweg zu wählen, nicht überzeugender als das Verlangen zum Priestertum? Habe ich die Forderungen des Priesterlebens richtig eingeschätzt? Ich muss zugeben, dass ich als Junge nicht so viel und nicht regelmäßig beten konnte. Dazu kam selbstverständlich das Verlangen nach partnerschaftlicher Liebe und die Angst vor dem Zölibat. Um es kurz zu sagen, ohne auf die Umstände aus der Gesellschaft und der Familie einzugehen, möchte sicher nicht günstig waren, erinnere ich mich vor allem an die ständige Ungewissheit meiner Berufung gegeben. Darin sehe ich den Hauptgrund, warum ich eine Jugend erlebte, die subjektiv beurteilt, abgesehen von wenigen und seltenen Sonntagen, wirklich eine unglückliche Jugend war. Am 7. Juli 1957 änderte sich alles. Es ist der Tag meiner Priesterweihe. Ja, im Lichte der Vernunft und theologische Argumente aus dem Glauben kann diese Änderung als psychologische Folge der endlich definitiv getroffenen Entscheidung oder der sakramentalen Gnade der Priesterweihe oder dem priesterlichen Charisma angesehen werden. Ich habe keine Schwierigkeit, an all das zu glauben. Aber die Beziehung zwischen diesen Erklärungen und dem, was ich gelebt habe, wird nur von meiner Vernunft und von meinem Willen bestimmt. Anders sieht es mein Inneres. Könnte diese Glaubenserfahrung verglichen werden mit der Erfahrung einer Vernunftsehe? War meine Priesterweihe eine Vernunftehe? Mariage de Raison. Verstandesmäßig ist das möglich. Mein Inneres jedoch sagt mir, dass es eine Liebesheirat war. Jene Verbindung, die ich mit Christus an jenem 7. Juli 57 eingegangen bin. Diese Überzeugung ist theologisch vielleicht nicht sehr standfest. Aber ich habe auch nicht die Absicht, hier vernunftmäßig zu reden. Ich möchte zu Ihnen aus meinem Inneren sprechen, aus dem Herzen, über das Erlebnis eines genau feststellbaren Momentes in meinem Leben. Ich bin oft müde, manchmal entmutigt vor den pastoralen Initiativen. Oft weine ich wie ein Prophet. Aber trotz all dem, seit jenem Tag vor 30 Jahren, bin ich glücklich. Für mich ist dieses Glück in der Erfahrung des christlichen Gehorsams begründet, dieser liebenden Abhängigkeit. Ich bin davon fest überzeugt. In der Tat, solange ich meinen Weg suchte, war ich tief beunruhigt. Im Moment, wo der Bischof mich fragte, ob ich ihm und seinen Nachfolgern zu gehorchen bereit sei, bin ich diese Liebesehe eingegangen. Eine Person, Gott, nahm im Sakrament meine Wahl an. Das heißt, dass meine bis dahin immer ungewisse Neigung zum Priestertum in diesem Moment zu einem sichtbaren, greifbaren und wirklichen Tatbestand wurde, in Gott vollendet und daher beschenkt mit den ihm zukommenden Gnaden und Charismen. Ich musste auf diesen Gott vertrauen. Dieses Vertrauen musste ich mit einem Zeichen ausdrücken. Und so klang in dieser Minute mein eigenes Promito ganz spontan in meine Ohren als mein Ja zu Christus und als ein Zeichen der Befreiung. Von diesem Tage an keine Ungewissheit, keine Unruhe mehr. Sicher immer noch Fehler, Sünde, Treulosigkeit sogar. Aber mit der Gnade Gottes konnte ich den Bund, den ich als Neupriester mit Christus eingegangen war, die wesentliche Treue halten. Sicher kann ich im Nachhinein das alles erklären. Ich kann es intellektuell und theologisch rechtfertigen. Geistig zuerst, dazu dieses Beispiel. Ich gestehe, dass ich damals nicht an alles dachte, was ich aus dem Satz erlernen würde, den ich als Motto auch mein Gemütsandenken drucken ließ. Ich studierte damals in Rom, weit weg von meiner Heimat. Dieser Umstand und der Stolz auf unseren Nationalheiligen Bruder Klaus veranlassten mich als Motto, sein berühmtes Gebet zu wählen. O Gott, nimm mich wie und gib mich ganz zu eigen wie. Sehr schwer auf Französisch zu übersetzen. Damals, aus diesen Gründen, habe ich dieses Motto gewählt. Heute lese ich diesen Satz anders. Wie die Definition oder das Programm des grundsätzlichen Gehorsams. Und dann theologisch. Jeder weiß, dass der priesterliche Bund zwischen Gott und den Menschen sich in einer Person verwirklicht. In Christus nämlich, dem einzig wahren Hohepriester. Und ich will, mehr als jemand sonst, wissen, dass das menschliche Abenteuer Christi, das konkrete Erleben seines Priestertums mit und durch den Gehorsam begonnen hat. Meine bevorzugten Stellen aus der Schrift dazu sind Hebräer, Kapitel 4, Versikel 14, 16 und Kapitel 5, Versikel 7, 9 bis 9. Und auf mich persönlich angewendet, ein anderer Prophet, Isaias 6, 8. Gott spricht. Gott spricht zu meiner Vernunft auf verschiedene Weise. Durch die Heilige Schrift, durch das kirchliche Lehramt, durch die theologischen Studien, durch die Menschen und Ereignisse. Ich weiß das und ich glaube es. Aber Gott spricht auch zu meinem Herzen und kann es in Schwingung bringen. Diese ist in der Liebe gegründet. Also ist sie der Form nach a priori persönlich und einmalig. Aber dem Grundsatz nach erleben das alle Menschen, da es zum Plan Gottes gehört, in unser Leben einzubrechen. Hat nicht der Heilige Geist den Propheten Jesaja dieses Gebet inspiriert? O Herr, unser Heiland, reiß doch den Himmel auf und komm herab. Die Vernunft sagt, Gott ist im Himmel. Mein Herz aber begegnet ihm jeden Tag. Gott kommt herab und lässt sich auf wunderbar beruhigende Weise in Personen und Menschen erkennen. Dazu wieder ein paar Beispiele. Ich will die liturgischen Rubriken und die offiziellen Texte der Gebete der Kirche genau und sorgfältig respektieren. Schicht einmal aus Gehorsam. Aber auch und besonders um die Richtigkeit, die Mannigfaltigkeit und die Schönheit der Ausdrücke zu würdigen, welche die Kirche gebraucht. Und ich selber nie zu improvisieren wagte. Ich halte die liturgische Disziplin aus zwei Gründen hoch. Erstens, weil die Liturgie und die Sakramente mir nicht gehören. Ich darf mich ihrer nicht bedienen, um meine künstlerischen oder pädagogischen Begabungen zu zeigen. Im Gegenteil, ich soll der Liturgie dienen.
Mit Liedern oder mit Gebärden. Manchmal in einfältiger und dann wieder in behagener Form ausgedrückt.
Der Dichter ist stets auf der Suche nach Worten und Formen, welche den Gefühlen seines Herzens die beste Ausdrucksform geben. Es ist wie eine aufsteigende Bewegung, die aus dem Herzen kommt und nach dem edelsten Ausdruck sucht, der jedoch immer unvollkommen In meiner Vorstellung geht die liturgische Feier, die Sakramente ebenso wie die Feier des Stundengebetes, eine andere, eine absteigende Richtung. Die Texte dieser Feier geben mir eine Reihe von Worten, Bildern, Gleichnissen in die Hand, die immer wieder neu beschreiben und offenbaren, was Christus in meinem Herzen durch seine Gegenwart schaffen will. Das offizielle Gebet der Kirche gibt mir das ruhige Vertrauen, doppelt bereichert zu werden. Es ist einmal die Kühnheit der Worte, die nur der Psalmist zu Raten wagt. Und dann die Befreiung meines Herzens aus dem Zwang der Vernunft. Und das erlaubt mir ein befreiendes Atmen, das nicht aus dem Wissen, sondern aus der Fülle und Mitte des inneren Lebens kommt. Ein zweites Beispiel ist dem ersten sehr nahe. Es wiederholt sich jeden Tag in bewusster Weise im Hochgebet beim Memento für den Papst, den Bischof und für die Priester. Es war an einem Tag im Juli 77. Meine Ernennung zum Bischof von Sitten war vor 2 oder 3 Tagen veröffentlicht worden. Ich feierte die Messe mit einem Mitbruder meines 2-Jahrganges. Als er das Memento las, war ich erschüttert. Ich erwartete den Namen für unseren Bischof Nestor. Er jedoch betete für unseren Papst Paul, für unseren Bischof Heinrich. Das war mein Vorname. Das war das erste Mal. Meine Erschütterung wurde psychologisch immer schwächer. Aber geistig bin ich immer noch jeden Tag tief beeindruckt. Meinen Vornamen zu hören, auch nach 10 Jahren, ist es immer wieder neu. Wie eine stets erneuerte Offenbarung der geheimnisvollen Gemeinschaft der Heiligen, die wir sind. Und es ist wunderbar ermutigend, diese wiederholte Bestätigung der Kommunion in der Kirche, der brüderlichen Gemeinschaft, der brüderlichen Kommunio im Gehorsam zum Papst und mit dem Presbyterium des ganzen Bistums und mit dem ganzen Volke Gottes im Bistum zu vernehmen, der im täglichen Gebet für unseren Bischof Heinrich. Sie können sich nicht vorstellen, wie wohltuend und ermutigend dieses tägliche Memento für mich ist. Und dann, auch Gott bin ich begegnet. Ich mache hier eine wörtliche Anwendung der Botschaft des Herrn. Wer auf euch hört, der hört auf mich. Lukas 10, 16. Und ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Matthäus 25. 31 und folgende. Ich begegnete Gott im Menschen, indem ich versuchte, hinter dem äußeren Anschein von Fehlern und Schwächen zu sehen. Ich meine, die besondere Gnade erlebt zu haben, ihn in einem besonderen Licht von Güte, Barmherzigkeit, ja von leuchtender und formgewordener Sympathie begegnet zu sein, als ich das Gesicht meiner Mutter während der letzten 7 Tage ihres Lebens betrachten konnte. Ich bin Gott begegnet in Johannes Paul II. Jedes Mal, wenn ich ihn in Rom oder irgendwo während seiner apostolischen Reisen antraf, ich habe sehr stark die innerliche Empfindung der Nähe Christi erlebt, als ich den Papst während seiner Reise durch die Schweiz begleitete. Als er ruhig betete während sich die Leute um ihn aufregten. Als er ruhig zuhörte, während ich mich wegen der aggressiven Worte seiner Gesprächspartner schämte. Wie durch den menschlichen Reichtum und das Gewicht seiner Persönlichkeit die Gegenwart Christi in seiner Kirche besonders unterstrichen wird. Man kann mir über oder gegen den Papst, über oder gegen den Vatikan sagen, was man will. Ich habe mir selber in meiner Schrift über die außerordentliche Synode 85 in Rom dazu einige Gedanken gemacht. Rein menschlich betrachtet wird man mir nie eine befriedigende Erklärung für die Tatsache geben, dass ich nach jedem Treffen mit dem Papst innerlich beruhigt war und das Verlangen verspürte, immer besser zu werden. Oft begegne ich Gott in den Armen. Besonders denke ich an die Schwerkranken, an die Behinderten, an jene, die wir nach Lourdes begleiten, denen wir im Sterben beistehen oder die wir zum Leben ermuntern, oder an die Kinder in unseren Spezialheimen wie La Castellie, Monte, Notre-Dame-de-Lourdes, Sillas, Antonius Heimleib und in die Schule Lies. Besonders beeindruckt von diesen Begegnungen mit Menschen, die Christi-Freunde sind, hat mich das Treffen mit einem 17-jährigen Jungen, der an Kinderlähmung leidet. Er ist an den Rollstuhl gebunden und kann kein wirkliches Zeichen geben, noch ein verständliches Wort sagen. Ich traf ihn, als ich als Bischof das Heim Notre-Dame de Lourdes in Sillas besuchte, um den behinderten Kindern eine Freude zu machen und die Erzieher zu ermutigen. Der Junge schrie unzusammenhängende Worte. Der Erzieher verstand dadurch, dass er nicht sprechen wollte. Der Erzieher musste dazu den linken Fuß des Behinderten in seine Hand nehmen und ihn langsam über eine Tafel mit Zeichen und Bildern führen. Ich konnte nicht erkennen, was sich der Junge zu verstehen gab. Aber der Erzieher nahm die Zeichen des Jungen wahr und lenkte den Fuß zuerst in die richtige Reihe und dann in die richtige Linie. Im richtigen Schnittpunkt von Reihe und Linie erschien schließlich ein Zeichen, das ganz offensichtlich auch den Jungen befriedigte, der dem Bischof endlich seine Worte hatte sagen können. Das Ganze hatte einige lange Minuten gedauert. Es war für den Jungen anstrengend und auch schmerzhaft, konnte er sich doch nicht schnell genug für ihn verständlich machen. Am Ende jedoch hatte er das richtige Zeichen für das richtige Wort gefunden. Ein kurzes Wort nun. Wenn Sie über das alles nachgedacht haben, was vor, während und nach diesem Zwiegespräch geschah, und wenn Sie dann auch noch das kurze Wort hören werden, dann werden Sie auch begreifen, dass mein Glaube durch solche Erlebnisse wachsen kann. An jenem Tag bin ich Christus wieder begegnet, dem ich stets für seine reiche Gnade und das große Glück danken darf. Denn durch den Jungen, der Christoph hieß, und der sich nur durch das Bewegen seines Fußes über eine Zeichentafel verständlich machen kann, sprach Christus zu mir. Und was er mir unter viel Mühe und Geduld sagte, war das einfache Wort, nicht. Zusammenfassend und mit einem Wort gesagt, meine Glaubenserfahrung ist die Geschichte meines Herzens. Was ein Außenstehender wissen oder sagen könnte, lässt sich durch theologische Aussagen, durch Seelsorgearbeit, durch Wünsche oder Pläne nur sehr unvollständig ausdrücken. Tatsächlich, was wir wirklich leben, steht in keinem Widerspruch zur seelsorglichen Tätigkeit. Im Gegenteil. Die Seelsorgearbeit, das private und gemeinschaftliche Gebetsleben, die liturgischen Feiern, die brüderliche Verbundenheit im Presbyterium und die Solidarität in der Gemeinschaft der Heiligen, welche bei Besuchen, Gesprächen immer wieder Ausdruck finden, das alles ist die Sprache, die das innere Leben entdeckt, erhält und ausstrahlen lässt. Das Wesentliche meiner priesterlichen und seelsorglichen Erfahrung, dass diese Sprache ausdrücken kann, heißt Opfer. Einige unter Ihnen haben dies schon am 11. August 86 in Aachs von mir gehört. Sicher besteht die Gefahr, dass unsere priesterlichen Handlungen, unser geistliches Leben, statt es zu nähren und zu stärken, langsam verbrauchen. Ich muss aber gestehen, dass ich als Bischof bis heute eine, menschlich gesehen, erstaunliche Gnade zu spüren glaube. Ohne Übertreibung kann ich sagen, dass meine Büro- und Verwaltungsaufgaben zu groß sind. Dazu kommen die zahlreichen liturgischen Feiern, die Predigten, Sitzungen, Besuche, Reisen, die Konferenzen und Treffen in Schulen, Heimen und Gruppen. Das alles muss in der Agenda Platz finden. Aber ich bin gar nicht erdrückt, im Gegenteil. Ich lebe davon. Ich unterstreiche darum, das Gelebte geht der Betrachtung voraus. Ich weiß persönlich. Ich betrachte es als eine Gnade. Diese Gnade will und muss ich in Gebet und Betrachtung erhalten. So kann ich vorläufig so zusammenfassen, wie ich diese Gnade verstehe. Die priesterliche Spiritualität besteht im Bewusstsein und in der Vertiefung dieses Bewusstseins, dass ich im Namen Christi handle. Selbstverständlich erfordert dieses Bewusstwerden unter anderem, dass ich das Vorher und das Nachher einer jeden priesterlichen Tätigkeit besonders pflege. Wir sind es gewohnt, vor und nach dem Essen zu beten. Es müsste für uns eigentlich auch selbstverständlich sein, eine jede unserer priesterlichen Handlungen, Katechese, Predigt, Besuche, mit einem Gebet vorzubereiten und dazu schließen. Und so der Sache Gottes den ihr gebührenden Raum zu geben. Und ich entdecke, dass ich, wenn ich im Namen Christi zu handeln behaupte, nur ein Werkzeug bin. Das Werkzeug des Opfers. Nicht meines Opfers, sondern des Opfers Christi an seinem Vater. Der Reiche Epheser 5, 2 und 1. Petrusbrief 2, 5. Ich glaube, dass ich durch den Gehorsam die Forderungen und die Freuden der Selbsthingabe entdeckt habe. Heute kann ich bekennen, und ich hoffe, dass es auch ein Zeugnis für die Zukunft ist, dass nicht ein Gott der Bücher in mir wohnt, sondern ein Gott, der Bücher braucht, um sich zu sagen. Und der meinen Gehorsam braucht, um gehört zu werden und der Welt das Zeugnis eines glücklichen Herzens zu geben.